gleich zum Titel deiner Arbeit, Täter auf der Schulbank. Wieso hast du genau eben auf die Schulbank geblickt in deiner Arbeit?
Nun, der Titel meines Buches, Täter auf der Schulbank, sagt in nur ganz wenigen Worten, worum es in der Studie eigentlich geht. Es geht um Täter, konkret um NS-Täter, die sich in einer Ausbildungssituation, also gewissermaßen auf der Schulbank, befunden haben. Der Untertitel verrät ja dann, es geht um die Offiziersausbildung der Ordnungspolizei und den Holocaust. Diese Ordnungspolizei, das war die uniformierte Polizei. Sie wurde auch als grüne Polizei bezeichnet, aufgrund der damals noch grünen Uniform, und umfasste vor allen Dingen die Schutzpolizei und die Gendarmerie, die auf dem Land zuständig war, aber auch Sonderdienstzweige der Polizei, wie etwa die Wasserschutzpolizei, die Luftschutzpolizei, die vor allen Dingen während des Bombenkriegs immer wichtiger wurde, und die Feuerschutzpolizei, also die vormaligen Feuerwehren, die Ende der 30er Jahre in diese Ordnungspolizei integriert wurden, und eben noch weitere Zweige der Polizei. In meiner Studie untersuche ich also, wie die Offiziere, also die Führungsbeamten, heute würde man sagen, die Kommissare dieser Ordnungspolizei an den beiden obersten Polizeischulen in Berlin-Köpenick und vor allem Fürstenfeldbruck bei München ausgebildet wurden und wie das diese Männer beeinflusste. Dabei habe ich mich auf Fürstenfeldbruck konzentriert, weil für die Berliner Schule leider nur sehr wenige Quellen verfügbar sind.
Dann konkret eben zu den Ergebnissen der Forschung. Was sind markante Punkte, die du herausgefunden hast über die Polizeiausbildung während der NS-Zeit in Fürstenfeldbruck, was auch, naja, vielleicht am markantesten, abgesehen von einem anderen, unterscheidet von einer sonstigen Polizeiausbildung?
Nun, das zentrale Ergebnis meiner Studie ist, die Polizeischule Fürstenfeldbruck war ein zentraler Täterort des Dritten Reichs. Man muss sich vorstellen, hunderte von Männern aus ganz Deutschland und Österreich haben diese Lehranstalt und ihre Lehrgänge besucht, in denen sie zu Offizieren ausgebildet werden sollten. Mit diesem Wissen und Know-how zogen dann erschreckend viele von ihnen in den sogenannten auswärtigen Einsatz, also den paramilitärischen Einsatz außerhalb des Deutschen Reiches. Dort waren sie dann entweder in Revieren, meist jedoch in Polizeibataillonen eingesetzt. Ein Polizeibataillon ist das, was man heute als Hundertschaftsabteilung der Bereitschaftspolizei bezeichnen würde. Und so ein Polizeibataillon bestand zunächst aus 4, dann später aus 3 Kompanien. Und viele der Absolventen haben solche Kompanien dann nach ihrem Lehrgang geleitet oder auch in andere Funktionen in so einem Polizeibataillon gedient. Diese Einheiten haben dann während des Zweiten Weltkriegs in den besetzten Gebieten, besonders in Osteuropa, in wirklich erschreckend vielen Fällen zahlreiche brutale Kriegsverbrechen und Massenmorde, vor allem an Juden, aber auch an anderen Opfern verübt, wie etwa Sinti und Roma, Kriegsgefangene oder nichtjüdische Zivilisten, die Polizei kurzum zu Partisanen erklärt hatte. Dazu diente ihnen häufig der sogenannte Bandenkampf, also eben dieser paramilitärische Einsatz gegen angebliche Partisanen. Und dafür hatten sie in Fürstenfeldbruck und Berlin-Köpenick mit Papier und Bleistift, aber auch in Übungsgefechten trainiert. Es gab eine ganze Reihe von polizeidienstlichen, von rechtlichen, aber auch von politisch-weltanschaulichen Fächern. Aber in der Ausbildung selbst dominierten die militärischen Momente. Und gerade so diese polizeitaktischen Aufgaben, dieser Einsatz gegen einen diffusen Feind, bezeichnet vor allen Dingen als Bande, war ein zentraler Gegenstand der Ausbildung. So übten sie zum Beispiel Ortschaften zu umstellen, die Menschen aus ihren Häusern zu holen, auf Plätzen zu sammeln und dann abzutransportieren. Und genau solche Maßnahmen hatten die Polizisten dann regelrecht bis zur Routine eingeübt. Und dann im auswärtigen Einsatz mussten sie diese nur anwenden, wobei es faktisch unerheblich war, gegen welche Gegnern die Polizei dabei vorging. Das Muster war stets das gleiche. Die Massenerschießungen hatten die Polizisten in Fürstenfeldbruck selbstverständlich jetzt nicht gelernt und geübt. Dennoch fiel es ihnen erschreckend leicht, das zu tun. Die Polizei hat nämlich schon seit Beginn des Zweiten Weltkriegs, also im Polenfeldzug, Verbrechen begangen. Aber mit dem Überfall auf die Sowjetunion mordeten dann diese Polizeibataillone zusammen mit den Einsatzgruppen aus der Sicherheitspolizei und dem Sicherheitsdienst der SS, dem sogenannten SD, systematisch. Vor allem brachten sie dann ihre Opfer in Massenerschießungen um, zerstörten aber auch ganze Dörfer und verübten zahlreiche weitere Verbrechen. Darüber hinaus waren nicht nur die Schüler, sondern auch Lehrer und zum Teil sogar Schulleiter an solchen Massenmorden beteiligt. Während des Krieges war es dann sogar so, dass die Offiziersanwärter nicht mehr wie noch in den Friedensjahren einen praktischen Dienst an einem Polizeirevier absolvieren mussten. Stattdessen mussten sie nun mindestens 3 Monate in einer Polizeieinheit an der Front gedient haben, noch bevor sie zu ihrem Lehrgang nach Fürstenfeldbruck oder Berlin-Köpenick gelangten. In vielen Fällen kamen nun also Männer gewissermaßen als, ja, in Anführungszeichen Praktiker in die Polizeischulen, die zuvor schon im auswärtigen Einsatz waren und dabei in Verbrechen verstrickt waren. Fürstenfeldbruck hat sie nun darauf vorbereitet, das nach dem Lehrgang auch in einer Führungsposition zu tun. Und insofern lässt sich sagen, die Polizeischule Fürstenfeldbruck hat die Polizisten tatsächlich für den Holocaust trainiert.
Ja, du hast vorhin erzählt, Berlin-Köpenick gab es relativ wenig Informationen, relativ wenig Dokumente. Fürstenfeldbruck anscheinend auch angesichts der Forschungsergebnisse doch einiges. Wie sah denn da die Recherche aus? Welche Dokumente konntest du denn da zu Rate ziehen? Wo hast du die auch herbekommen?
Also das war eine richtige Puzzlearbeit. Ich war in recht vielen Archiven unterwegs, vor allen Dingen in Bayern. Das heißt, ein Hauptbestand der Polizeischule Fürstenfeldbruck liegt im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München. Aber ich war darüber hinaus in zahlreichen Archiven quer in Deutschland, ob das jetzt nun Berlin ist, Stuttgart, Münster, Frankfurt. Und ich hätte vielleicht noch jahrzehntelang weiterforschen können, weil dieses Thema Polizeiausbildung und Polizeigeschichte, das ist so umfangreich und da gibt es eben noch einige Lücken, die geschlossen werden müssen von Seiten der Forschung. Es war aber auch so, und es hat mich besonders gefreut, dass mich die Polizei, konkret auch die heutige Polizeihochschule Fürstenfeldbruck, da wunderbar bei meinen Recherchen unterstützt hat. Und so habe ich dann auch Informationen aus der Polizeihochschule selbst einsehen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt Kollegen von mir, die sagen, gerade wenn sie zum Beispiel selber aus der Polizei sind und jetzt als Polizeihistoriker forschen, sie werden dann von ihren ehemaligen Kollegen dann kritisch beäugt oder hier und da sogar noch als Nestbeschmutzer tituliert. Aber also mal abgesehen davon, dass ich kein Polizeibeamter, sondern Historiker bin, habe ich solche Momente überhaupt nicht erlebt. Und die Polizeischule Fürstenfeldbruck beschäftigt sich so sehr mit der eigenen Vergangenheit. Unter anderem ist es so, dass ich seit diesem Jahr als Lehrbeauftragter quasi an der Polizeischule Fürstenfeldbruck dort und auch im anderen Standort in Sulzbach-Rosenberg Polizeigeschichte unterrichte und es wird wunderbar angenommen und ich bin wirklich sehr erstaunt, wie offen und wirklich positiv die Polizei gerade auch mit solchen dunklen Kapiteln umgeht.
Wenn man nun zum Beispiel auch im Zuge von NS-Aufarbeitung auf Politik oder auch auf Wirtschaft blickt, gibt es viele Posten, die einfach nicht neu besetzt wurden, die einfach so übernommen wurden, wie sie waren, sprich auch mit alten NSDAP-Mitgliedern und einfach Nationalsozialisten, die weiterhin in ihren Ämtern waren. Gab es da oder gibt es da vielleicht, wahrscheinlich eher weniger, aber personelle, inhaltliche Kontinuitäten innerhalb der Polizei noch nach dem NS-Staat?
Oh ja, die gibt es. Also in der Nachkriegszeit sind nur sehr wenige für ihre Taten belangt worden. Entweder wurden dann die Ermittlungsverfahren schon im Vorfeld eingestellt oder die Prozesse, wenn es dann mal wirklich zu einem Prozess gekommen ist, endeten dann in Freisprüchen. Wenn es dann doch mal zu einer Verurteilung gekommen ist, dann waren die Urteile meist lächerlich gering. Und wenn dann doch mal jemand zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, ist dann das Urteil häufig dann im Revisionsverfahren kassiert oder zumindest stark abgemildert worden. Stattdessen sind sehr viele Polizisten des NS-Staats in der Nachkriegszeit wieder in den Staatsdienst gelangt und die haben dann ihre Karrieren einfach fortgeführt, so als wäre nichts geschehen. In zahlreichen Fällen gelangten sie wieder in den Polizeidienst, in dem einige an den polizeilichen Lehranstalten der Bundesrepublik dann die neue Generation von Staatsdienern ausgebildet und sie dabei häufig mit den alten Feindbildern, Denkweisen und Einsatzmustern konfrontiert haben. Es gab da zum Beispiel einen recht bedeutenden Polizeioffizier in Fürstenfeldbruck. Sein Name war Hans Hösel. Seit Anfang 1938 war er Lehrer unter anderem für Strafrecht an der Polizeischule Fürstenfeldbruck gewesen. Er hat dann von Herbst 1943 an das sogenannte SS-Polizeigebirgsjägerregiment 18 kommandiert. Das war die einzige Gebirgseinheit der Polizei. Und diese hat in Griechenland zahlreiche Massenverbrechen verübt, hat zum Beispiel angebliche Partisanen exekutiert, ganze Dörfer vernichtet und daran mitgewirkt. Zu Ostern 1944 circa 1700 Juden aus Athen nach Auschwitz zu deportieren. Nach dem Krieg kam Hösel dann wieder in die Polizei und ab Frühjahr 1953 in die Bayerische Polizeischule. Und in der Zentrale dieser Bayerischen Polizeischule war er seit 1953 zunächst in München. Und als die dann 1957 wieder nach Fürstenfeldbruck gezogen ist, dann war er dann bis 1959 in dieser exponierten Position mit dafür verantwortlich, die Ausbildung der neuen Polizeianwärter mitzugestalten. Unter anderem hat er maßgeblich die Lehrpläne mitgestaltet. Jetzt lässt es sich wissenschaftlich nicht einwandfrei beweisen, dass die Rückkehr solcher Leute in den Polizeidienst und in die Polizeischulen dazu geführt hat, dass in den Lehrplänen die alten Denkweisen und Unterrichtsinhalte hineingelangten. Aber es ist zumindest zu vermuten. Dazu gehört zum Beispiel der Antikommunismus. Der war in der Bundesrepublik gerade in den 50er und auch noch in den 60er Jahren weit verbreitet. In der Bundesrepublik gab es weiterhin eine große Angst vor der Sowjetunion und vor dem Einfluss des Kommunismus auf die deutsche Gesellschaft. Und das hat unter anderem auch der Polizei eine Möglichkeit geboten, sich in die westliche Wertegemeinschaft zu integrieren und damit die Rolle als ja gewissermaßen Bollwerk gegen den Kommunismus einzunehmen. Außerdem hat dann die Polizei weiterhin ihre Anwärter im sogenannten Bandenkampf unterrichtet. Da wurde noch zum Teil mit den alten Lehrbüchern und Lehrmaterialien unterrichtet, die aus der Zeit vor Kriegsende stammten. Zum Beispiel hat der Bundesgrenzschutz zusammen mit der Bereitschaftspolizei noch im Jahre 1980 ein Planspiel abgehalten, in dem das Bandenmotiv eine Rolle spielte. Aber seit den 70er und 80er Jahren ist dann eine ganze Reihe von Reformen innerhalb der Polizei initiiert worden, die dann zum Ziel hatten, sie von dieser paramilitärischen hin zu einer zivileren Institution zu transformieren. Und das Ziel war also die sogenannte Bürgerpolizei, die wir heute haben. Und es hat sich da in den vergangenen Jahrzehnten erfreulich viel in der Polizei zum Guten getan und gewandelt.
Ja, nochmal mit dem Blick auf heute, auch gerade mit dem Bandenkampf. Du hast in einem Interview mit der Taz dabei auch kurz Bezug genommen zu einem Ereignis auf dem G20-Gipfel, wo die Polizei davon gesprochen hatte, man wolle sie in einen Hinterhalt locken oder ähnliches, also die Kontinuitäten dieses Bandenkampfsmotiv irgendwie noch dort dich gefragt, inwieweit das noch fortführt. Es gibt auch heute noch, also weniger definierte Begrifflichkeiten, sowas wie der Störer oder der Gefährder, was ja jetzt auch in Bayern und auch in anderen Bundesländern gesetzlich nochmal eingeführt werden soll, wo auch eben viele davon sprechen. Das ist ein gigantischer Rückschritt eben in der, wie du sie genannt hast, Bürgerpolizei. Wie schätzt du denn solche Begrifflichkeiten, solche Tendenzen auch vor dem Hintergrund einer polizeilichen Geschichte ein?
Also wenn die Polizei jetzt heute zum Beispiel von Bandenkriminalität spricht, da denkt ja selbstverständlich niemand mehr an Partisanen oder gar Juden. Da hat sich die Polizei wirklich in den vergangenen Jahrzehnten sehr zum Guten gewandelt. Beim G20-Gipfel in Hamburg war es da zum Beispiel so, dass die Polizei hatte dann davon gesprochen, linke Gewalttäter hätten sie da im Schanzenviertel in einen Hinterhalt locken wollen, weshalb sie dann mit ihrem Einsatz da gewartet hat. Jetzt hat sich auch dann ja herausgestellt, dass es diesen Hinterhalt, wie es ja geheißen hat, so dann auch nicht gegeben hat. Interessant ist aber, wie kommt jetzt die Polizei zu so einer Lagebewertung? Ist das jetzt in der konkreten Situation vor Ort so analysiert worden? Oder sind die Polizisten schon vor dem Einsatz in Hamburg dahingehend gewarnt worden, dass ihnen ein Hinterhalt drohen könnte? Und sie sollen bloß aufpassen, dass sie da in nichts hineingeraten, damit ihnen nichts passiert. Spannend ist so eine Frage aus wissenschaftlicher Sicht deswegen, weil die Polizei schon in den 20er Jahren eine große Angst davor hatte, von ihren Feinden da aus dem Hinterhalt angegriffen zu werden. Die reicht schon bis mindestens in den 30-jährigen Krieg zurück. Und da muss die Forschung eben ansetzen und die Frage stellen, ob so eine Furcht auch in der demokratischen Polizei jetzt zu finden ist. Fakt ist nun mal, der demokratische Rechtsstaat muss gegen Gewalttäter von rechts wie von links und von sonstigen, aus sonstigen Beweggründen entschlossen vorgehen. Und dafür braucht er eine schlagkräftige Polizei, die zugleich das Herz am rechten Fleck hat. Und dafür braucht die Polizei auch die Unterstützung der demokratischen Bevölkerung. Und insofern kann man sicherlich dann auch mit der Polizei und der Politik in Dialog treten, was dann solche Begrifflichkeiten anbelangt. Aber entscheidend ist ja, dass die Polizei als eine demokratische Institution agieren kann. Und dafür braucht sie einfach die Unterstützung der Demokraten.
Da würde ich jetzt vielleicht noch mal ein Haken eben direkt in Bezug auf dieses Gefährdergesetz in Bayern oder beziehungsweise auf das Polizeiaufgabengesetz auch in anderen Bundesländern, die ja mitunter auch von Polizisten beziehungsweise von zum Beispiel der Gewerkschaft der Polizei nicht vollständig, aber auf jeden Fall in Teilen begrüßt wird, was auf jeden Fall auch von diversen Juristen als ein eher undemokratisches Gesetz bewertet wird. Wie würdest du da diese Einschätzung seitens der Polizei auch bewerten gegenüber von diesem Gesetz?
Also richtig ist, dass dieses Gesetz sehr ambivalent diskutiert wird. Bayern ist da ja kein Einzelfall. Es gibt ja auch in anderen Bundesländern ähnliche Gesetzesinitiativen. Bayern steht hier besonders im Fokus. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Gesellschaft sich da einschaltet und mit der Polizei über die Polizei diskutiert und auch zusammen mit der Politik. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob solche Begrifflichkeiten wie auch der Störer oder der Gefährder die richtige Wortwahl ist. Entscheidend ist, was steht die Polizei dahinter. Und da gibt es ja auch sehr ambivalente Einschätzungen, weil es eben sehr diffuse Begrifflichkeiten sind. Aber eben dafür braucht es diesen Bürgerdialog. Und auch wenn es jetzt eine rechtsdelikate Angelegenheit ist, die Polizeigesetze, aber das zeigt, die lange Zeit als unpolitisch verschriene Gesellschaft geht auf die Straße und versucht hier ihre Meinung kundzutun. und findet ja auch Gehör. Und es gibt ja auch Stimmen innerhalb der Polizei, die das Ganze befürworten. Gibt es aber auch welche, die das Ganze sehr kritisch und skeptisch sehen. Wir müssen da genau hinsehen als demokratische Gesellschaft und müssen da auch die Polizei und die Politik da einfach in den Dialog mit hineinnehmen. Und auf diese Art und Weise können wir dann, und das ist ja auch eine übergeordnete Frage meiner Studie, welche Polizei wollen wir haben? Und gerade mit Blick auf die Vergangenheit ist es natürlich wichtig, kritisch zu sein und genau hinzusehen. Aber wichtig ist es, dass sich die Polizei öffnet gegenüber den Bürgern. Gleichzeitig muss es dann aber auch Bürger geben, die jetzt abseits von dem sonntäglichen Tatort sich mit der Polizei, mit den Aufgaben näher auseinandersetzen. Und da offenbart sich, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Bei allen Kritikpunkten, die es dann gibt, aber die genau muss man dann eben versuchen, im Dialog zu klären.